was ist eigentlich so der Druck, den ich so schaffe, wenn ich auf der Toilette sitze? Hört man uns da hinten?
Zwei Daumen hoch.
Zwei Daumen hoch, die nehmen wir.
Ich kann auch mal was sagen. Nochmal zwei Daumen. Optimal.
So nehmen wir es. Dann bist du soweit.
Ich sehe dich zwar nicht, weil...
Ja, stimmt, man sieht dich so wenig, aber das
ist... Aber wir nehmen es so.
Dann herzlich willkommen hier beim Nerds Podcast zum ersten Mal live. Und wir machen das ein paar Mal mit dem Soundcheck, weil wir nehmen die auch tatsächlich auf und wir publizieren das Ganze. Am Montag könnt ihr euch dann hören. Und um das Ganze so ein bisschen auch zu beweisen, dass wir live sind, würde ich euch ganz kurz bitten, einfach mal so viel Lärm zu machen, wie ihr könnt. Ich würde sagen, das nehmen wir Beweis. Wo seid ihr hier gelandet? Ihr seid bei Nerds gelandet, dem Podcast von und für Nerds. Nur echt mit dem doppelten Ö. Und ja, was machen wir? Mir gegenüber sitzt der...
Der Tom. Hi, schön euch alle zu sehen hier. Und mir gegenüber sitzt der...
Sascha. Wir sind zwei theoretische Physiker, die sich dachten, vor ja, so ungefähr einem Jahr oder so...
Einem Jahr war's,
wir sind ja. die einzigen beiden Leute, die noch keinen Podcast zusammen haben.
Die einzigen beiden glatzköpfig.
Ja, die einen beiden, genau. Und haben das dann mal geändert. Was verbindet uns? Wir sind beides theoretische Physiker, die, ich sage immer, Tom ist so nah an einem Klon von mir, wie man sein kann. Weil er wirklich in der gleichen Arbeitsgruppe promoviert hat und dann ähnliche Themen gemacht hat, nur halt ein bisschen jünger ist. Und wir dachten, wir reden über Wissenschaft, wir reden über Nerdkram und das verbindet oder hält diesen Podcast so ein bisschen zusammen. Normalerweise reden wir ganz am Anfang immer über das, was uns so die letzten Wochen bewegt hat. Und wir haben uns jetzt wie lange nicht gesehen?
Tatsächlich 3 oder 4 Wochen. Du warst im Urlaub, ich war irgendwie auf Konferenz und Meeting und allen möglichen. Ja. Also ist ein bisschen her.
Genau.
Also eigentlich hätten wir viel zu bereden. Wir machen heute aber tatsächlich nur den wissenschaftlichen und den Nerd-Teil und lassen das Gelaber am Anfang mal ein bisschen weg, weil wir halt heute zeitlich limitiert sind. Im Podcast, der online ist, ist das volle Paket mit dabei. Von am Anfang ein bisschen Gelaber und alles Mögliche.
Gelaber heißt wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Woche. Ja, also meistens so, was einem so, naja, die Woche untergekommen ist. Ich möchte eine ganz kurze Sache sagen. Ich war im Urlaub und da gab es, also als wir einen Strand gesucht haben, wir waren in der Toskana und sind da so den Strand bei Google Maps abgegangen, da gab es Mojito Beach.
Ah,
nur so als Teaser für die übernächste Folge dann. Wir waren leider nicht da, möchte ich sagen. Aber
schade. Ja. Verpasste Chance.
Ja, dafür gab es Autoscooter am Strand. Aber es ist eine andere Geschichte für das übernächste Mal. Genau, deswegen, wir machen ein bisschen Wissenschaft heute. Und Das Konzept des Podcasts ist es tatsächlich, dass jeder ein Paper mitbringt oder irgendein wissenschaftliches Thema, das uns irgendwie interessant vorkommt. Das kann mal ein Paper sein, das kann mal irgendwie eine Geschichte sein, das kann eine Person sein. Meistens ist es ein Paper. Relativ häufig, wie würde man es nennen, ein skurriles Paper?
Ja, wir hatten schon merkwürdige Dinge, sagen wir es so. Heute wird es später auch nochmal lustig zumindest.
Ja, also...
Als Spoiler.
Genau, normalerweise wissen wir nicht, was dieses Paper des jeweils anderen ist. Das ist das Spannende und das Konzept ist jetzt ein hartes Wort für das, was wir sagen. Aber das ist das, was wir machen. Und am Ende plaudern wir noch mal ein bisschen, was uns so irgendwie bewegt. Von Pokémon bis Magic-Turniere bis das, was wir irgendwie so spannend finden. So,
genau.
Der Nerd-Kram des Ganzen. Das hält diesen Podcast zusammen. Und wie gesagt, heute müssen wir uns so ein bisschen auf die Uhr gucken. Genau, deswegen würde ich vorschlagen...
Wir
starten auch so ein bisschen in das wissenschaftliche Thema. Ich weiß ungefähr, was du machst,
weil
ich dich bei der Vorbereitung beobachtet habe. Und ich bin gespannt.
Sollen wir direkt rein?
Ich bitte drum.
Ich habe ein cooles Papier gefunden. Ich habe tatsächlich erst einen Newsbericht gesehen und bin dadurch dann auf das Papier gestoßen. Das da heißt Exact Quantum Electrodynamics of Radiative Photonic Environments.
Ganz kurz, wer ist noch dabei? Oh, sind ein paar Physiker da, sehr gut, ja.
Erschienen in Physical Review Letters in 2024. Physical Review Letters ist schon eins der besseren Journale, wo sehr neue, coole Konzepte publiziert werden. Und die echten Rechnungen, die alles dann wirklich ausführlicher machen, die publiziert man normalerweise danach immer. Die sind auch recht kurz, also das hier ist irgendwie ein 6-Seiten-Paper. Und geschrieben von 2 Wissenschaftlern, Ben Yuen und Angela Demetriadou, von der University of Birmingham. Und was die gemacht haben, ist was, ich finde, cooles. Ich hoffe, ihr denkt am Ende auch, dass es cool ist. Ich will die Introduction aber woanders starten. Licht. Wir aus der Schule, also die, die Physik studiert haben, ein paar Gesichter sehe ich hier, die wissen, was Licht ist. Die, die es noch aus der Schule kennen, Licht ist irgendwie, breitet sich so wellenförmig aus. Und irgendwann hat man mal mitbekommen, ja, ist Licht jetzt eigentlich eine Welle oder ist es ein Teilchen oder irgendwas dazwischen? Das ist irgendwie, ja, schwer zu greifen. Und Licht ist auch ein quantisiertes Teilchen. Was heißt es jetzt, quantisiert zu sein? Das ist eigentlich neben all dem, was irgendwie so mysteriös dabei ist, eigentlich ganz einfach. Wenn man eingesperrt ist, wir beide jetzt...
Ich möchte an der Stelle sagen, es gibt dieses berühmte Zitat von Feynman, der, also jedes Zitat, das in der Physik nicht Einstein irgendwie zugeschrieben wird, wird Feynman zugeschrieben. Ob er es gesagt hat, wer weiß. Aber der mal gesagt hat, wenn du behauptest, Quantenmechanik zu verstehen, verstehst du Quantenmechanik nicht.
Das stimmt.
Und niemand grundsätzlich versteht Quantenmechanik.
Das ist sehr wahr. Es gibt immer noch fundamentale Fragen, die nicht gelöst sind. Kollaps der Wellenfunktion. Aber um so eine Idee zu kriegen, was der Begriff quantisiert zu sein überhaupt bedeutet, stellen wir uns jetzt mal vor, Sascha und ich, wir wären jetzt Quanten. Und wir sind jetzt eingeschlossen in diesem Raum. Der ist hier links gebunden durch die Wand, rechts gebunden durch die Wand, oben und unten durch Decke und Boden und vorne und hinten auch durch Wände. Und wenn wir jetzt Quanten sind in diesem Raum, dann können wir uns nicht frei bewegen. Also wir können nicht mit jeder Geschwindigkeit in jede beliebige Richtung uns bewegen, sondern es gibt vorgeschriebene Geschwindigkeiten, mit denen wir das machen können. In anderen Worten, wenn man jetzt ein Wellenbild denkt, sind das immer Wellen, die exakt die Bäuche, also da, wo die Welle gerade wieder den Durchschwinger macht, wo die genau an den Wänden jeweils enden. Und alles dazwischen, jede andere Wellenlänge, die ist nicht möglich. Man kann nur bestimmte Zustände haben. Jetzt ist es so, mit diesen Beispielen, die lernt man im Studium. Das sind alles Probleme, die man per Hand auf dem Zettel noch irgendwie lösen kann. Die sind alle abzählbar, das sind irgendwie weniger als 20, die man überhaupt lösen kann. Alles andere muss man numerisch machen. Und was sich die letzten Jahre sehr stark entwickelt hat, ist die Frage nach Open Quantum Systems. Also das hier drin ist ein geschlossenes Quantensystem. Wir sind eingeschlossen durch den Raum. Auf Teilchenebene wäre das ein Teilchen, was in einem Potentialtopf sitzt und dann eben durch die Energiebarriere gebunden ist. Und offene Quantensysteme sind einfach echte Systeme, wo da keine Wand ist, sondern wo hinter der Wand halt der nächste Hörsaal ist und der auf uns, wenn wir Quanten wären, trotzdem einen Einfluss hätte. Und das ist ein Feld, was gerade in den letzten Jahren sehr spannend geworden ist, weil man damit wirklich echte Dinge simulieren kann und alles, was in Richtung Nanoelektronik geht und neue Geräte auf diesen kleinsten Skalen, dafür ist das eben sehr wichtig. Und diese beiden Autoren, die haben sich damit beschäftigt, wie man diese offenen Quantensysteme beschreibt, haben dafür eine neue Methode entwickelt. Und lustigerweise haben sie als Nebenprodukt, als erste Physiker überhaupt, ein Bild eines Photons erzeugt. Also wie ein Photon wirklich aussieht. Und dazu werden wir am Ende kommen.
Also Photon ist ein Lichtteilchen.
Ein Lichtteilchen, genau. Wo ist der Pointer? Hier. Dazu gehen wir erstmal ein Bild weiter. Da steht jetzt erstmal Foto von Atomen. Fotos von Atomen hat man schon häufiger gemacht. Das ist mittlerweile eine Standardprozedur. Das macht man mit, haben wir eben im Science of Pokémon Vortrag gehört, vor einer Stunde. Das macht man mit Transmissionselektronenmikroskopen in Pikometerwellenlänge. Und das ist das, was ihr hier seht. Das ist, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendein Element, PR, Scandium, Oxygen 3, also eine Kristallstruktur. Und jeder von diesen leuchtenden roten, orangen Punkten ist ein Atom in diesem Kristallgitter. Das ist eine Standardmethode mit diesem Transmissionselektronenmikroskop. Macht man schon lange, also Fotos von Atomen kann man machen.
Kurzer Audiokommentar für die das am Ende nur hören. Wir haben gerade die Leinwand hinter uns. Wir verlinken alles irgendwie unten.
Genau, wie immer. Coole Sache, das Paper ist auch Open Source, also kann sich jeder gerne angucken. Und ich habe zwei ausgedruckt, wenn es einer haben will, könnt ihr auch gerne am Ende vorbeikommen.
Ja. Ihr müsst euch aber prügeln.
Müsst euch prügeln.
Das ist das ganze Konzept dieser Aufgabe.
Das Paper selbst, ich werde es jetzt auch hier in den Folien an der Tafel mal zeigen. Einfach nur für die noch nie ein Papier gesehen haben, so sieht das aus. Da sind dann ganz viele fiese Formeln drauf.
Darf ich an der Stelle ganz kurz die Gelegenheit nutzen? Wer hat noch nie irgendwie Wissen in der Wissenschaft gearbeitet, noch nie ein Paper gesehen? Einfach mal so aus purer Interesse. Wer hat sowas noch nie gesehen? So einige, okay. Wer arbeitet in der Wissenschaft? Studium zählt.
Ja, okay, so.
Doch die Mehrheit.
Okay, ein bisschen die Mehrheit, aber nicht
cool.
Ein Teil hat trotzdem noch nie ein Paper gesehen. So sieht's aus, das hier im Speziellen, da ist irgendwie die Einleitung, warum das jetzt irgendwie spannend ist. Dann kommt die Methodik, was sie irgendwie gemacht haben und dann kommen noch ein paar mehr Seiten. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Und was die gemacht haben ist, wie gesagt, das Bild des Photons, das kam als Nebenprodukt raus. Die haben eine neue Methode entwickelt, wo ich überhaupt nicht ins Detail gehen will. Das sind die ganzen Gleichungen da drüben, die alle so fies aussehen, um offene Quantensysteme zu beschreiben. Und als Beispiel, um zu zeigen, dass die Methode funktioniert, haben sie einen sphärischen Siliziumresonator genommen mit Radius 1 Mikrometer, also im Vergleich zur Größe eines Atoms. Ein Atom ist 10 hoch minus 10 Meter groß, also ein Angström. So ein sphärischer Siliziumresonator, also eine Nanostruktur, die potenziell Anwendung haben könnte. Ein Mikrometer, also ein Millionstel Meter, also schon ein Stück größer als ein Atom. Und das haben sie sich angeguckt und simuliert. Und da kommt, also aus alle Folien rein, da kommt dieses Video bei raus. Das ist der sphärische Siliziumresonator, erstmal auf langen Zeitskalen hier rechts dargestellt. Und der resoniert irgendwie und emittiert ein Photon. Das Photon haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Ich spiele es nochmal ab. Das Photon haben Sie nicht gesehen, weil die Zeitskala zu lang ist. Sie haben das Ganze nochmal auf einer sehr kurzen Zeitskala gemacht, 10 hoch minus 6. Und da sieht man ganz am Anfang...
Da möchte ich an der Stelle nochmal einwerfen, was ist die Einheit?
Das ist normiert hier auf, müsste ich nochmal im Paper nachlesen.
Aha.
Irgendwas.
Es gibt dieses Zitat, ich bin Einheitenpurist. Wenn ich jemanden bei einer Disputation erwische, ohne Einheiten dran zu schreiben, sorge ich dafür, dass die Person durchfällt.
Ja, da bin ich zum Glück schon durch.
Ja, das ist, hätte ich dich erwischt, wärst du nicht hier.
Genau, aber man muss am Anfang darauf achten, hier oben fliegt ein Photon nach oben weg, bevor der Resonator dann macht, was er in dem anderen Video gemacht hat. Da oben ist es gerade weggeflogen. War an der Stelle ein reines Beiprodukt. Die wollten eigentlich nur zeigen, das, was danach passiert, also diese Resonanz in diesem sphärischen Siliziumresonator, das ist cool, das können sie jetzt beschreiben. Und dann haben sie festgestellt, hey cool, da oben das Photon, das können wir jetzt fotografieren. Also ich muss dazu sagen, es ist keine Messung, es ist eine Rechnung. Aber die konnten das wirklich zum ersten Mal machen und es sieht aus wie eine Zitrone. Cool, oder?
Moment, ich muss mich ganz kurz mal umdrehen.
Dreh dich mal um, bestaune es. Es sieht schon wie eine Zitrone aus.
Es sieht
aus.
Ein bisschen dämlich aus.
Dämlich?
Ich habe mir ein Photon immer schöner vorgestellt. Ja, schöner
wenn das falsch, die Photonen hören, dann bist du aber dran.
Spektakulärer vorgestellt.
Und was lustig ist, und damit will ich auch abschließen, wie gesagt, auf die Idee zu dieses Thema, zu diesem Thema bin ich gekommen, das ist so ein bisschen durch wissenschaftliche Newsartikel gegangen. Und in der Kommentarfunktion hat einer kommentiert, Sauron will sein anderes Auge zurück. Und ich finde, das passt da eigentlich ganz gut zu.
Sauron will seine Zitrone zurück. Ja, aber was genau sehen wir denn da?
Da sieht man in Anführungsstrichen ein Bild der Wellenfunktion eines Photons. Also da, wo es irgendwie bunter ist, hier in der Mitte diese orangenen Stellen, da ist die Wahrscheinlichkeit, das Photon, ein einzelnes Photon wirklich zu finden, am höchsten. Dadurch, dass es ein quantisiertes Teilchen ist, hat es keinen spezifizierten Ort, sondern eine Wahrscheinlichkeit, hier oder dort gefunden zu werden. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung sieht man im Prinzip hier. Das heißt, hier in der Mitte bei diesen drei orangenen Linien, da wird es am wahrscheinlichsten gefunden. Dann hier auf dem gelben Bereich etwas weniger häufig, aber immer noch häufig. Im grünen dann noch seltener. Und diese ganze Struktur hier am Rand, das sind rein quantenmechanische Effekte, die dafür sorgen, dass das Photon hier etwas häufiger gefunden wird als da.
Cool.
Ja, fand ich auch.
Aber dass es jetzt asymmetrisch ist, ist pur Numerik.
Das liegt tatsächlich an der Geometrie.
Ich hätte gesagt, ein Photon ist symmetrisch.
Genau, würde man denken, ein freies Photon würde man auch immer als gaussisches Wellenpaket beschreiben, was in allen drei Raumrichtungen symmetrisch aussieht. Das hier sieht ja jetzt nicht symmetrisch aus. Das liegt daran, weil das sehr stark von der Geometrie dieses sphärischen Resonators hier beeinflusst wird. Ich spiele es gerade nochmal ab. Also diese Geometrie, und das ist genau das Faszinierende und das Komplizierte bei offenen Quantensystemen, führt dazu, dass man Teilchen eben nicht mehr als in Anführungsstrichen simple Wellenpakete beschreiben kann, eine gaussische Wellenfunktion, die ist auf dem Papier, mit der kann man einfach und entspannt umgehen, sondern dass da halt irgendwas Komplexes rausgeht, was man analytisch eben nicht mehr so einfach beschreiben kann. Und dafür braucht man eben dieses ganze neue Framework, was diese beiden Autoren entwickelt haben und was echt ein cooler Schritt vorwärts ist.
Nett.
Und nebenbei sieht man, na gut, Photonen sind halt Zitronen.
Von Sauron. Die Zitrone von Sauron.
Ich würde dir den Pointer geben.
Gib mir den Pointer. Ich habe nämlich ein ganz anderes Thema mitgebracht. Ich möchte, wie möchte ich das einleiten? Ich möchte zu den wirklich wichtigen Dingen. Ich habe mir nämlich, also ich habe einen Grund, warum wir dieses Ding gestartet haben. Es gibt so... Kennt ihr wahrscheinlich auch, es gibt so Dinge, die man liest, in dem Fall jetzt Paper, irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten, die liest man und findet die so cool, dass man die in sein Hirn einbrennt, dass die nie wieder rausgehen. Das kennt, also selbst wenn es nicht wissenschaftlich ist, es gibt garantiert irgendeine Geschichte aus einem, weiß nicht, lustigen Taschenbuch oder so, die sich jeder eingebrannt hat, weil man sie damals so cool fand. Und ich habe, also wir sind jetzt heute in der 43. Folge und, also die letzte Folge war Folge 42, wir haben nämlich die Frage, quasi, also die Antwort 42 kennen wir ja, wir haben auch die Frage jetzt in der letzten Folge endlich geklärt. Und ich habe mir jetzt 43 Folgen lang mein absolutes Lieblingspaper aufgehoben. Und ich möchte es heute präsentieren. Es ist, wie ich finde, eins der schönsten Paper aller Zeiten. Und es ist auch eine der relevantesten, wissenschaftlichsten Fragen aller Zeiten. Mögt ihr Pinguine? Ja, gut. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ist der Druck im Inneren eines Pinguins? Wer hat sich das schon mal gefragt? Gut, sehr gut. Die anderen schlecht. Weil, das ist eine wichtige, relevante Frage. Der Druck im Inneren, also, was ist denn jetzt der Druck im Inneren eines Pinguins? Und dieses Paper, es nennt sich Pressures Produced When Penguins Poo, Calculations on Avian Defecation, von Victor Benno Meyer-Rocho, der auch sehr andere viele coole Paper geschrieben hat, möchte ich sagen, und Josef Gahl in Polar Biology von 2003. Ich habe auch wieder zwei Kopien dabei, wir werden das wieder durch die Prügelmethode lösen. Hat endlich mal diese Frage beantwortet. Und das finde ich auch durchaus wichtig, weil wir dürfen ja, also so ein, es ist ja ein Problem, das man ja wirklich hat, wenn man so einen Pinguin vor sich stehen hat und fragt sich, was ist eigentlich der Druck im Inneren dieses Pinguins? Da kann ich den ja nicht einfach aufschneiden und dann weiß ich es, weil dann ist der Druck ja weg. Also dann ist ja, wenn ich den jetzt aufschneide, was man grundsätzlich nicht tun sollte, möchte ich hier an der Stelle sagen.
Ich wollte gerade sagen, Tierrechte haben da auch noch so...
Ja, eher, ich möchte auch, Pinguine sind meine absoluten Lieblingstiere. Gut. Ich bin großer Pinguin-Fan. Es gibt nichts Besseres auf der Welt, und das meine ich so, wie ich sage, es gibt nichts Besseres auf der Welt als hüpfende Pinguine. Ich stand, also wir hatten in Südafrika gibt es ja Pinguinkolonien und wir standen da ein paar Mal und ich stand da wirklich Stunden, das meine ich, wie ich sage, und habe Pinguinen beim Hüpfen zugesehen. Weil es gibt nichts Großartiges auf der Welt.
Dass du ein wirklicher Fan bist, erkennt man auch an dem Vogel auf deinem T-Shirt.
Das ist ein Strauß, aber...
Ich wollte gerade sagen, also, das sollten die Pinguine nicht
das
wissen.
Das ist Zufall, aber wie gesagt, hüpfende Pinguine, das Beste auf der Welt. Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr den jetzt habt und ihr schneidet den auf, dann ist der Druck weg. Das heißt, wir können den Druck dem Inneren eines Pinguins nicht messen, indem wir ihn aufschneiden. Das heißt, wir müssen das anders machen. Und naja, fangen wir an. Welche Pinguine nehmen wir? In dem Fall geht es um den sogenannten Zügelpinguin und den sogenannten Adelie-Pinguin oder die. Und die beiden sind relativ zufällig ausgewählt. Die kommen zum Beispiel in der Antarktis vor und deswegen auch Polar Biology in dem Fall. Und ja, in der Antarktis ist direkter Kontakt mit dem Pinguin tatsächlich außer zu Forschungszwecken verboten. Also es gibt einen Mindestabstand zu Pinguin, der ist 5 Meter. Und
das ist aber nicht so viel.
Nee, stimmt, aber hat dir ein Pinguin mal einen Fuß gepickt?
Noch nicht, nee.
Das ist echt schmerzhaft.
Glaube ich, aber 5 Meter für Naturschutz ist wenig.
Ja, aber ich glaube auch zu Forschungszwecken, also in der Antarktis kommen auch wenig Leute.
Stimmt, da ist auch sonst keiner, ja.
Also, aber der Witz, wir hatten mal Boulder, wenn ihr mal in Südafrika seid, Boulder Beach, damals noch besser als heute. Das ist so eine ganz kleine Ecke, mittlerweile relativ viel Touris, aber damals wenig, wo so ganz große Boulder, also ganz große Steine liegen und dazwischen sind überall Pinguine. Und wir sind da irgendwie so langgelaufen. Du kennst ihn, Markus und ich. Mhm. Und laufen da so gemütlich lang, wollen da durch so 2 Steine durch und auf einmal steht uns gegenüber so eine Herde Pinguine. Und die haben uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, nicht weiter. Also wenn ihr hier geht, ihr kommt nicht lebend durch. Und das war, also vor Pinguinen, das ist auch schon...
Gebürtiger Respekt.
Einer hat mich mal, das war in so einem Zaun, wirklich am Fuß erwischt. Und es hat einen Tag oder zwei wehgetan.
Das glaube ich.
Also die haben schon Kraft. Wie dem auch sei, 5 Meter Mindestabstand aus verschiedensten Gründen. Deswegen müssen wir jetzt überlegen, wie finden wir jetzt den Druck im Inneren eines Pinguins raus? Wir überlegen, wie er kackt. Also, was machen wir? Wir haben folgendes mathematisches Modell. wir überlegen uns, ein Pinguin kackt tatsächlich relativ weit. Was schätzt ihr? Wie weit kackt ein Pinguin? Einfach mal so mit den Händen zeigen. Was glaubt ihr? 5, ich möchte nochmal den Einheitenpurist raushängen lassen. Ja, das ist gar nicht. Ja, so, also 40 Zentimeter kacken diese Pinguine tatsächlich. Was schon, also das ist schon. Ich würde das nicht schaffen. und wie gesagt, wir reden nicht über Tiefe, wir reden über Länge. Das ist schon ordentlich. Und also Flugweite. Dann brauchen wir den Durchmesser, aus dem ich muss ganz kurz aus dem Paper zitieren. Hier heißt es so schön, direct measurements are hard to come by. From a few spot-on photographs, we estimated the aperture from which the semi-liquid excretory material is released to possess a maximal diameter of 8 millimeters at the moment of firing. firing in Anführungszeichen. Also, man muss auch gucken, was ist der Durchmesser des Schusses, der da rauskommt. Und das sind bei diesen Pinguinen so ungefähr 8 mm. Das kann man ja dann auch aus Fotos dann sehen. Dann brauchen wir natürlich die Höhe über dem Boden, weil natürlich, wenn wir auf dem Boden stehen, jetzt auf dem Tisch zum Beispiel hier, und kacken, dann ist die Flugbahn natürlich anders, als wenn ich auf einem Stein stehe oder so. Das macht Sinn. Aber auch ganz wichtig, die Viskosität des Schusses. Also wenn ich jetzt eine sehr flüssige Masse habe, die bewegt wird, kommt die natürlich ganz anders raus als sowas Dickflüssiges. Und das sind alles Sachen, die man wissen muss. Und die sie auch tatsächlich dann berechnet und, komme ich gleich nochmal zu, gemessen haben. Ich möchte das beste Bild aller Zeiten in einem Paper zeigen. Und das ist dieses Bild ist der Grund, warum ich dieses Paper so liebe. Es ist diese Zeichnung. Und es ist...
Die ist gut.
Wenn jemand noch nicht überzeugt davon war, Wissenschaft zu machen, zeigt dieser Person dieses Bild. Danach wird man Wissenschaftlerin, Wissenschaftler. Es ist großartig. Was wir sehen ist, mach's mal hier, da muss ich mich nicht umdrehen. Wir sehen einen schematischen Pinguin auf einer Steinanhöhe stehen, wo aus einem Darm, ja, was rauskommt. Mit 40 cm Flugweite, 20 cm Höhe und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr genau gemessen. Und mit diesem Modell gehen wir rein. Jetzt machen wir die erste Annahme. Also wir machen zwei Modelle. Das erste ist, wir gehen von einem idealen Fluid ohne innere Reibung aus. Also sowas sehr, ja, in dem Fall Flüssiges. Und dann rechnen wir mal aus mit diesen ganzen Annahmen, die wir haben. Also wie gesagt, wir haben ein nicht viskoses Fluid, also was Wasserähnliches. Und dann können wir quasi mit 8 mm Durchmesser und diesen Höhen und Weiten und so weiter ausrechnen. Wenn diese Flüssigkeit so weit kommt, mit welchem Druck kam sie denn aus der Öffnung raus? Und das rechnet man aus. Und da kommen wir auf, naja, so Pi mal Daumen 5 Kilopascal. Ich ordne das gleich nochmal ein. Jetzt ist das aber ein schlechtes Modell. Das war so eine erste Rechnung, weil die kann man relativ leicht rechnen. Die zweite Annäherung, die sie haben, sie nehmen ein viskoses Fluid. Und jeder, der mal auf einer Toilette war, das ist auch das, was so üblicherweise rauskommt. Also ein viskoses Fluid, das so eine gewisse Reibung hat. Und Reibung heißt auch in dem Fall Reibung am Ausgang. Das ist wichtig. Und jetzt kann man überlegen, wie rechne ich das denn aus? Und tatsächlich gibt es dafür eine Gleichung. Das ist die sogenannte Hagen-Poiseuille-Gleichung. Die wurde tatsächlich damals entwickelt, um viskose Flüssigkeiten, also die Berechnung von Druck von viskosen Flüssigkeiten in engen Röhren, was tatsächlich ein technisches Problem ist. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, einen Motor bauen will und da muss Öl irgendwie durch eine Röhre fließen oder sowas, dann ist das ja ein echtes technisches Problem oder ein Abwasserkanal oder irgendwas. Das heißt also, aus dieser technischen Errungenschaft können wir die wirklich wichtigen Fragen ableiten, was ich schon mal gut finde. Jetzt ist die Frage natürlich, wie viskos ist denn Pinguinkot? Und jetzt wird es ein bisschen... Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich zeige das nächste, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, weil was wir hier sehen, ist, auch hier nehmen wir verschiedene Annahmen an. Also ihr seht auf der Y-Achse links, da ist einfach der Druck in Pascal, ist logarithmisch aufgetragen. Für die, die nur zuhören, wir sind gerade bei Abbildung 2 im Paper. Auf der rechten Y-Achse ist der Druck nochmal in Millimeter Quecksilbersäule, also einfach eine andere Einheit. Kann man im Großen und Ganzen ignorieren. Und auf der X-Achse, auch wieder logarithmisch, ist die Viskosität aufgetragen. Also die, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Dickflüssigkeit, in Wirklichkeit ist ein bisschen komplizierter, aber im Großen und Ganzen. Da sehen wir links einfach Wasser, ein bisschen Viskose haben wir, Blut, Glykol bekannt durch verschiedene Weinpunch-Skandale, ein Kühlmittel. Noch Viskose ist Olivenöl, Glycerin, Honig oder Zahncreme. Also wie gesagt, es wird immer so ein bisschen dickflüssiger.
Und das Ganze ist auch eine logarithmische Skala.
Genau, auch logarithmisch aufgetragen. Und jetzt, wie findet man denn die Viskosität von Pinguinkacke heraus? Indem man sie misst. Und da kommt tatsächlich, steht in den Acknowledgements, deswegen werde ich ihn hier auch nochmal lobend erwähnen, Sören Scheidt vom Institut für Umweltverfahrenstechnik der Uni Bremen hat die Viskosität einfach gemessen. Also es gibt Geräte, die das einfach messen können. Und ich stelle mir das vor, da kommt irgendwie so ein Polarforscher und normal bist du irgendwie beschäftigt hier, ich habe hier irgendwie das neue Öl, das neue Schmiermittel, ich bin hier total der König. Hier, ich habe einen Eimer Pinguinkacke. Misma. Ich glaube, der hat sich sein Acknowledgement verdient.
Muss die nicht sogar frisch gemessen werden? Also ich kann mir vorstellen, dass sich die Viskosität auch ändert.
Ja, das stimmt.
Die trocknet ja aus. Vor allem in der Antarktis, sobald die den Boden berührt, also verliert sie rapide an Kälte.
Vom kann man Pinguinkacke einfrieren?
Du musst sie eigentlich direkt mit dem Eimer hinten fangen, oder?
Meinst du, die hatten das auf dem Schiff gemessen?
Vielleicht haben sie auch, also das sind ja die gleichen Pinguine, die haben ja die gleiche Kacke. Vielleicht haben sie auch welche im Zoo vermessen für die Viskosität und haben es dann übertragen. Nee,
ich glaube, also steht... Nee, hier steht von Expedition to Antarctica, die waren da.
Okay. Ja, dann haben sie
das direkt ist eine berechtigte Frage, das werde ich mal herausfinden.
Wäre ich der Referee gewesen, hätte ich die Frage gestellt.
Das ist berechtigt, muss ich sagen. Ich gucke mal ganz kurz, aber ich sehe nicht, dass die das... Ich sehe nicht, dass die das hier erwähnen. Nee, es wird nur erwähnt, dass er es gemessen hat. Aber ich frage mich gerade, ob man die einfrieren kann. Na egal. Ja. Finden wir raus. Werden wir in der nächsten Folge nachreichen. Jedenfalls haben wir sie gemessen und Pinguinkacke ist tatsächlich, wir sehen es ja auch im Bild, so ungefähr in diesem grauen Bereich, also so ungefähr um Olivenöl rum. Ist natürlich ein bisschen, je nachdem, komme ich gleich nochmal zu, ist ein bisschen kompliziert zu messen, hat ein paar Probleme. Gut, und jetzt sehen wir da oben, also die Kurven, die wir da sehen, das ist quasi... die Öffnung oder der Durchmesser der Öffnung, aus dem diese viskose Flüssigkeit rauskommt. Und je nach Viskosität kommen wir dann mit entsprechend unterschiedlichem Druck raus, um bei diesen 40 Zentimetern zu landen. Also ihr seht, das ist ein sehr hochwissenschaftliches Verfahren. Und wenn wir tatsächlich eine wässrige Flüssigkeit haben, kommen wir auf, so ungefähr 10 Kilopascal. Plus, minus x, also je nach Viskosität. Bei dickflüssig, also realistisch, kommen wir tatsächlich auf 60 Kilopascal. Das ist ein halbes Bar. Oder, also ich glaube, in so einem Autoreifen sind so 2,5 Bar drin. Pinguin, in dem Pinguin ist so ein Viertel Autoreifen. Das ist schon ganz cool.
Schon krass.
Also ist schon nicht schlecht. 4 Pinguine hast du Autoreifen.
Oh, aua.
Nicht schlecht. Zum Vergleich, jetzt mag der eine oder die andere sich wundern, was ist eigentlich so die Viskosität oder der Druck, den ich so schaffe, wenn ich auf der Toilette sitze. Wurde tatsächlich gemessen, weil das kann man deutlich besser messen, also unter Laborbedingungen. Und da hat man so Fragen, nicht, wie kommt der Kot eigentlich aus der Antarktis zur Maschine. Wir sind so ungefähr bei wässrig, also mit realistischem Kot, bei Menschen sind wir so ungefähr bei wässrigem Pinguinkot. Also der Druck im Inneren eines Menschen ist ein Fünftel, Viertel, Fünftel ungefähr eines Pinguins.
Wir schießen den aber auch nicht raus.
Im Normalfall nicht, nein. Mir fällt tatsächlich keine Situation in meinem Leben ein, wo das passiert ist. Toi, toi, toi. ja, wie dem auch sei. Also Pinguine, 5-mal so viel Druck im Innern wie wir. Was ganz cool ist. Warum machen die das? Oder fangen wir anders an. Wie machen die das? Die haben eine relativ gute Darmmuskulatur, wo das dann quasi rauskommt. Und du erinnerst dich jetzt wahrscheinlich, es war Folge, ich habe es mir gemerkt, 14. Der Wombat-Code.
Ach ja, der würfelförmige.
Genau, Wombats, Folge 14, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wombats kacken würfelförmig. Was aufgrund der Darmmuskulatur passiert. Ist ziemlich cool, könnt ihr in Folge 14 nochmal nachhören. Und Pinguine haben auch eine relativ gut koordinierte Darmmuskulatur. Und da komme ich nochmal ganz kurz zu diesem Bild, das ich nochmal lobend erwähnen möchte. Wir gucken uns den Pinguin wieder an. Sie haben tatsächlich einen sehr geraden Enddarm. Was dafür sorgt, dass da wirklich Druck, also im wahrsten Sinne des Wortes Druck reinkommt und das wirklich rauskommt. Also perfekte Bedingungen, um möglichst weit zu kacken.
Das klingt aber schon so, als hätte es die Evolution extra so gemacht. Also gibt es da einen Grund für?
Ja, komme ich sofort zu. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache zu dem, wie machen die das und auch so ein bisschen überleiten zum Warum. Es gibt tatsächlich, man kann es ja in so einem Nest irgendwie dann messen, in welche Richtung kacken die denn bevorzugt. Es gibt keine bevorzugte Richtung. Mhm. Also man weiß auch nicht, ob der Wind eine Rolle spielt. Das ist eine offene Forschungsfrage. Also falls jemand noch mal will in die Antarktis, wie der Wind auf Pinguinkacke wirkt, ist bisher unklar. Warum machen die das? Eine Vermutung ist, wir sind jetzt im Bereich der Vermutung, um ihr Gefieder sauber zu halten. Mhm. Weil wenn du irgendwie nicht weit kackst, dann ja, kackst du dich halt selber an.
Ja, vor allem, wenn du in deinem Nest kackst.
Genau, und im Nest ist natürlich doppelt schlecht. Ja. Also deswegen ist das eine Vermutung, man weiß es nicht.
Warum machen das andere Tiere dann nicht?
Weil du einen schlechten Darm hast, glaube ich. Ja. Und eine Toilette.
Stimmt.
Also man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Und das Paper auch nicht. Aber wie gesagt, Wombats kacken ja auch würfelförmig.
Das stimmt.
Also auch aus guten Gründen, wie wir wissen. Aber es gibt natürlich, wie immer, offene Forschungsfragen. Also jedes Paper hat immer offene Forschungsfragen. Wir haben die Darmelastizität nicht gemessen. Wir wissen nichts über den Schleim im Darm und so weiter. Die Viskositätsmessungen sind tatsächlich schwierig, weil da immer Fischgräten dabei sind und irgendwie Grillschalen. Also nicht Grill mit G, sondern Grill, das
Plankton.
Solche mehr. Ja. Da gibt es dieses, es gibt ein schönes Zitat im Paper. Ich muss es ganz kurz raussuchen. Ich habe mir ein Zitat extra in die Notizen geschrieben. Deswegen möchte ich es bestimmt... hier. But owing to small remnants of crustacean cuticle, fish bones and scales, as well as tiny other fragments of solid material, the readings were inconsistent. Fand ich nett. Genau, also wir haben ein paar Probleme und wir haben noch ein ganz krasses physikalisches Problem. Mhm. Wir haben eine Annahme getroffen, dass es nur laminaren Fluss gibt. Mhm. Laminarer Fluss heißt, der ganze, naja, die ganze Bewegung des Kotes geht quasi in der Richtung des Darms und es gibt keine Turbulenzen. Also Turbulenzen, dass sich irgendwie was wirbelt oder dreht oder sowas. Wenn das der Fall wäre, wäre der Druck im Inneren eines Pinguins noch viel größer. Und damit müsstet ihr noch viel beeindruckter sein. Aber das ist eine offene Forschungsfrage, vielleicht fühlt sich ja jemand berufen. Falls ihr euch berufen fühlt, und damit möchte ich auch schließen, dieses Paper hat tatsächlich den Ig Nobel-Preis 2005 gewonnen. Der Ig Nobel-Preis, für die ihn nicht kennen, ist ein Preis für Wissenschaft, also Ig Nobel, angelehnt an Nobel, aber ja, Ig Nobel so verachtenswert, schändlich, für Forschung, die einen erst zum Lachen bringt und dann zum Nachdenken. Weil es ist, finde ich, eine vollkommen berechtigte Forschungsfrage, da passiert unglaublich viel, man kann da ganz viel mitmachen. Und deswegen ist mein absolutes Lieblingspaper... Pressures produced when penguins poo, calculations on avian defecation. Und damit haben wir die Wissenschaft hinter uns.
Richtig.
Ich möchte aber, ein Thema hatten wir vorhin kurz überlegt.
Ja.
Vielleicht einfach, wo wir gerade Leute vor uns sitzen haben. Zum wievielten Mal seid ihr auf der Night of Science? Mal ganz kurz, wer ist zum allerersten Mal hier? Oh, das sind einige.
Recht viele, ja.
Wer ist so zu... Zwischen 2 und 5 Mal hier. Ja, ungefähr ähnlich. Wer ist mehr als 5 Mal hier? Mehr als 10 Mal? Okay, also jetzt sind wir so bei 3, 4, irgendwie sowas. Okay. Wie oft bist du mal denn auf Science Star gewesen?
Ich müsste jetzt durchrechnen, aber mein erstes Mal war 2014, ein Jahr vor dem Abitur. Genau, bin ich mit Freunden hierher, unsere Eltern haben uns noch hergefahren, weil es weit weg ist aus Offenbach. Genau, haben die halbe Nacht gemacht, war super cool damals, also sind ja alles neue Themen. Sauspannend und ich glaube, ich war jedes Jahr da mit einer Ausnahme und während Corona, als es irgendwie online war. Oh. Von daher müssen es so 8 oder 9 Mal gewesen sein. Genau, du bist wahrscheinlich ein bisschen häufiger hier gewesen.
Vermutlich, es gab so ein paar Jahre jetzt mit 2 kleinen Kindern, die letzten Jahre immer so, ja, mal da gewesen, aber eine Stunde oder so. Aber ich war tatsächlich, die allererste Night of Science hieß noch nicht Night of Science, die hieß Night Learning. Das war, jetzt muss ich gerade nachdenken, es müsste so 2004, 2005 gewesen sein. Das war ein Protest gegen Studiengebühren, vielleicht mag der eine oder der andere sich erinnern. Es hieß damals, ich meine Night Learning, das war der Begriff damals. Ich könnte nachgucken, ich habe noch Dokumente von damals, weil ich den Physikteil organisiert habe. Mhm. Also alle Fachschaften haben sich zusammengetan.
Du hast quasi sogar mitgegründet.
Wenn man das nennen will, die Chemiker haben die Hauptarbeit damals gemacht, fairerweise.
Okay. Also
die hatten die Idee, so fachschaftstechnisch. Und dann waren natürlich alle Fachschaften sofort dabei. Und dann hatte ich die, es muss 2004 gewesen sein, und dann, oder 3? Und dann 2005, da war ich noch in der Physikfachschaft verantwortlich fürs Konto. Also ich hatte Zugriff aufs Geld und habe die erste echte Night of Science finanziert.
Ach cool.
Weil wir zu viel Geld, zu viel Geld ist jetzt, habe ich nicht gesagt. wir hatten Geld, Punkt. Es gab das geflügelte Wort, ein bisschen Dekadenz muss sein. Mhm. Aber deswegen, also es war cool, also es war nett. Schöne Idee, finde ich. Und bis heute eine meiner Lieblingsveranstaltungen.
Ja, absolut.
Weil halt irgendwie sich tausende Leute am Campus sind.
Ja.
Und alles irgendwie.
Ich finde es auch schön, dass es sich wieder belebt hat. Also gerade das erste Jahr nach Corona, als es wieder live war, da war sehr wenig Publikum. Und ich finde es schön, dass jetzt über die letzten 2 Jahre es doch wieder sehr voll geworden ist. Teilweise, also ich habe keine Zahlen, aber es fühlt sich an wie, vor der Pandemie noch, als irgendwie hier alles rappelvoll war. Es ist super schön, von jung bis alt, von Professor in irgendeiner Naturwissenschaft bis hab noch nie was davon gehört. Alle dabei an einem Ort, alle interessiert daran, alle mit der Kasse, mit der Tasse und Kaffee-Flatrate.
Mit der Kasse.
Mit der Kasse, mit der Tasse und Kaffee-Flatrate. Ja, cooles Event einfach.
Ja. Nee, ist auch, also ich finde es total faszinierend, dass Leute, also hier passiert ja Naturwissenschaft und Leute kommen freiwillig her.
Das finde ich immer faszinierend. Ja, ungewöhnlich. Und vor allem auch so weit weg. Also Riedbeck ist ja schon nicht einfach zu erreichen.
Ja, das stimmt. Das. Hast du eine Lieblings-Night of Science-Geschichte?
Eine Lieblings-Night of Science-Geschichte?
Hast du beim. Wir haben ja vorhin den Vortrag The Science of Pokémon gemacht.
Ja.
Hast du vorher schon mal einen Vortrag hier gehalten?
Nee, ich wollte letztes Jahr. War dann irgendwie aber alles zu spät und kam nicht dazu. Deswegen ist dieses Jahr mein erster Vortrag.
Oh, spannend.
Ja, war cool.
Ich habe bei meinem ersten Vortrag den ganz großen Fehler gemacht. Ich habe dem Orga-Team gesagt, packt mich irgendwo hin.
Oh.
Und packt mich irgendwo hin bei einem Event, das von 5 Uhr nachmittags bis 5 Uhr morgens geht, heißt 3.30 Uhr. Und ich kann aus Erfahrung, ich hatte alle anderen Slots bisher, 3.30 Uhr ist die beschissenste Zeit. Weil du bist gerade so in diesem Limbo zwischen, oh, ich bin nicht mehr wach, aber nicht schon wach.
Ja.
Also es ist so total dämlich und du bist voll gepumpt mit der Espresso. Und dann hatten wir noch irgendwie eine Ausstellung, ich bin aus Kassel angereist, das war das Jahr drauf, da habe ich mich auf 2.30 Uhr oder so hochgekämpft. Es war ein bisschen, es war nicht schön. Aber ich dachte tatsächlich, komm, ganz ehrlich, 3.30 Uhr im absoluten Norden von Frankfurt in dem Physikhörsaal, da kommt keine Sau, da kommt kein Mensch.
Rappelvoll.
Und ich kam so in diesen Hörsaal irgendwie eine halbe Stunde vorher, um die Technik alles zu testen und so, und der Hörsaal war irgendwie voll. Ich dachte, das macht gar keinen Sinn, weil, also vor mir ist ja nichts mehr. Also die könnten auf nichts warten, vielleicht schlafen die hier oder so. Gut, muss ich halt, dann gehen die bestimmt gleich, wenn ich anfange. Und es war einfach voll. Es war einfach, der ganze Hörsaal war voll, die Seiten waren voll. Es standen, also es saßen Leute hinter mir an der Tafel.
Ui.
Und ich weiß nicht warum. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Die haben nichts gesehen, die konnten nichts sehen.
Die wollten messen, wie weit du kackst.
Wahrscheinlich. Nee, es ging um was anderes. Aber es ist einfach total cool. Also es ist, bis heute finde ich das total abgefahren.
Ja, spannend. Was hast du da gehalten? Also du hast ja das Programm Physik in Hollywood. Hast du das hier mal gemacht?
Damals war es vom Urknall und zurück in 45 Minuten.
Ah, okay.
Also okay. So Geschichte des Universums und sowas.
Ja, ja.
Physik in Hollywood habe ich auch ein paar Mal gemacht. Das war einmal ganz lustig, da wollte mich die Security, es war glaube ich das erste Jahr, wo es Security gab. Gab es ja am Anfang nicht, weil studentisches Event und so. Man entwickelt sich. Und die Security, also ich war noch mal kurz auf Toilette oder sowas, stand dann vor dem Hörsaal und die meinte, nee, ist voll, sie dürfen hier nicht rein. Ich meinte, ja, sie werden jetzt, also sie werden einen Hörsaal haben, der jetzt gleich sehr enttäuscht ist, wenn ich hier nicht reingehe. Und er hat mich dann doch reingelassen.
Ja, nett von ihm.
Und einmal hatte ich, da habe ich eine Fehde mit einem Mathe-Prof angefangen.
Ui.
Das war auch ganz lustig. Das Orga-Team hat mir irgendwie gesagt, ich habe eine Stunde und habe dann dementsprechend den Vortrag geplant. Im Programm standen wohl aber nur 45 Minuten. Und der Typ nach mir wollte auch was aufbauen und hat auch dann auf die 45 Minuten quasi geplant und stand dann die ganze Zeit hinten und hat dann irgendwie so unflätige Bemerkungen gemacht. Und ich soll doch jetzt endlich mal aufhören, was soll das denn und so weiter. Und der Vortrag lief gut, Publikum war irgendwie voll dabei. Und dann habe ich den fiesesten Trick, den man machen kann, wenn man irgendwie vorne, also einen Vortrag hält und ein Publikum vor sich hat. Ich habe einfach gefragt, soll ich weitermachen? Und auf einmal hat er irgendwie, also ich, 500, 600 Leute gegen sich gehabt. Und ja, fand er gar nicht lustig. Und wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen, ja, wir mochten uns danach nicht mehr. Und das Coole war, wir hatten dann irgendwie, es gab so ein Event, ich habe einmal eine Kinderuni hier in Frankfurt gemacht, auch mit Physik in Hollywood. Kurze Anekdote, ich glaube, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber das war der härteste Vortrag, den ich je gehalten habe. Falls ihr mal irgendwann die Gelegenheit bekommt, eine Kinderuni hier in Frankfurt zu halten, ist es der härteste Tag eures Lebens. Weil ihr habt, der Ablauf ist folgendermaßen, also ich vermute, der ist immer noch gleich, aber das sagt ja auch keiner, wenn sie dich quasi akquirieren. Also wenn sie sagen, hier, willst du mal einen Vortrag bei der Kinderuni halten? Na ja, mache ich, gar kein Problem, so eine Stunde, kein Ding. Was sie dir nicht sagen, ist, dass du diesen Vortrag an dem Tag dreimal hältst. Und auch so über den ganzen Tag verteilt. Und dass in dem Hörsaal natürlich irgendwie 1200 Kinder sitzen.
Oh.
So im Grundschulalter, Pi mal Daumen, so spätes Grundschulalter. Und ja, es ist halt einfach, ja, hart. Mhm. Und das Lustige ist, wir haben diesen Vortrag gemacht, also Physik in Hollywood. Und kennt ihr diese Szene aus Up, also oben, dieser Film, wo das Haus mit den Luftballons wegfliegt? Und wir haben einfach ausgerechnet, funktioniert das? Kann man das wirklich machen? Und wir haben Experimente dazu gemacht und hatten so Zehnerpacken Luftballons mit Helium gefüllt und das dann an Kuscheltiere gepackt und was ich, Wasserflaschen und sonst was. Und dann haben wir einfach gemessen quasi, wie viele Heliumballons braucht man für dieses Kuscheltier, für die Tafel Schokolade und so weiter und so weiter. Und damit dann halt hoch extrapoliert auf dem Haus. Und dann ist Folgendes passiert. Also wir hatten, wie gesagt, so Zehnerpacken Ballons, damit es ein bisschen schneller geht. Die Anna, die mir geholfen hat, nimmt einen Zehnerpacken Ballons und einer war wohl nicht richtig festgeknotet. Und ein Ballon ist nach oben in diesem großen Hörsaal geflogen. Und ich habe, also wirklich, es ist einfach nur ein Heliumballon nach oben geflogen. Mehr ist nicht passiert. Ich habe viele Vorträge in meinem Leben gehalten. Ich habe noch nie ein Hörsaal so ausrasten gehört. Noch nie. Es war einfach, es war, also du hättest dich mich in dem Moment neben einen Jumbo-Jet stellen können, der gerade startet, das wäre Ruhe gewesen. Es war, ich habe noch nie in meinem Leben danach so eine Reaktion
man
bekommen
bei einem Vortrag. Man muss dazu sagen, ich kann die Kinder schon verstehen. Ist schon faszinierend.
Ja, aber du machst da Spektakel mit Film und Action-Szenen und rechnest und bam, bam, Experimente hier und da. Wir haben Affen durchs Publikum geschossen und so weiter und so weiter.
Aber da fliegt ein Ballon hoch.
Und da fliegt ein Ballon hoch und das ist das Highlight des Vortrags.
Nächstes Mal musst du das taktisch einplanen.
Ja, beim nächsten Mal stelle ich mich aber hin. Blip, Ballon, Ballon, Ballon. Wie dem auch sei, ich wollte eigentlich die Kinderuni aus irgendwas anderem erzählen. Und da gab es irgendein Event, was ich glaube 10 oder 15 Jahre Kinderuni oder sowas. Und da waren irgendwie halt Leute, die Kinderuni mal gehalten haben, in irgendeinem netten Setting da und haben sich irgendwie unterhalten. Und da war so ein Mathe-Prof da. Und ich glaube, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich kenne den irgendwoher, ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung wo. Und der hat das Gleiche gedacht. Und irgendwann so, halbwegs gleichzeitig, wir saßen am gleichen Tisch tatsächlich, haben uns unterhalten, eigentlich ganz nett. Und halt irgendwann kam so, du warst der Arsch von der Night of Science. Stimmt, du warst der Arsch, der da hinten rumgepöbelt hat. Und dann haben wir uns vertragen.
Ah, cool.
Das war Und so endete dann meine Fehde mit dem Mathe-Prof von der Night of Science.
Ein harmonisches Ende.
Ja. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr,
ja,
harmonisches Ende ist ein gutes Stichwort.
Tatsächlich.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen nochmal, damit uns auch jemand glaubt, dass jemand hier war, wir machen nochmal richtig viel Lärm. Einmal 3, 2, 1, jetzt! Ich würde sagen, das nehmen wir mit. Ansonsten bis dahin. Danke sehr.
Danke.
Ciao. Tschüss.